herzlich willkommen. Ich bin hier auf der PowerShare-Konferenz Europe in Hannover und habe mir auch gleich einen Kollegen geschnappt, den David. Hallo David.
Hallo Sebastian.
Du hast hier eine richtig spannende Session gehalten zum Thema PowerShare, keine Überraschung. Worum geht's da?
Also es geht primär um einen PowerShare-Repository-Server. Das heißt, wir betrachten den Repository als zentrale Schnittstelle, zentralisieren im Prinzip alles Skripte, die wir in einem Unternehmen haben. Und die Idee ist eigentlich primär daraus entstanden, dass mehrere Kunden mich darauf angesprochen haben, wie können wir denn Skripte in einem Unternehmen professionell managen.
Okay, und welche Bereiche fallen denn da in diesen allgemeinen Begriff Repository Server rein? Also was sind da die konkreten Herausforderungen, die Kunden haben an der Stelle?
Also das größte Problem ist, dass man, das nehmen wir als Beispiel an, wir haben 50 Consultants, davon können 10 sehr gut mit PowerShell umgehen und jeder von denen hat seine eigene Werkzeugsammlung, seine eigenen Skripte. Und untereinander, wenn die sich kennen, sharen die Information, das war es dann aber schon. Das Unternehmen selbst weiß gar nicht, was im Feld los ist. Und ein anderes Szenario, was auch noch schlimm ist, ist ein Administrator im Administratorumfeld, wenn irgendwo auf dem File-Server sich Skripte ansammeln, unmanagbar werden, irgendeiner ändert was, führt was aus, man hat keine Kontrolle und es ist alles so halbherzig. Und aus der Idee heraus kam dann dieses Centralized Repository Server und da fallen mehrere Bereiche rein. Man kann sich überlegen, wie weit man das spielt, das Ganze. Es gibt aber so ein paar, ich nenne es jetzt mal Module, die man dafür benötigt. Das heißt, die erste Idee ist, dass wir das Ganze wiederverwertbar machen. Das heißt, wir erstellen Funktionen in PowerShell. Diese Funktionen packen wir in eigene Module. Das heißt, wir haben in jedem Modul kategorisch getrennt immer Funktionen, die alle zusammengehören. Das heißt, man kann diese später sehr schnell suchen, wenn ich weiß, ich habe jetzt mein Modul für Active Directory, wo wir unsere Active Directory-Funktion haben, Erweiterungen, dann suche ich nach dem und habe direkt alles, was wir im Haus erstellt haben zum Beispiel. Darüber haben wir dann die Signierung. Im Prinzip eine Art Sicherheitslevel, beziehungsweise einmal zum Schutz vor sich selber und auch zum Schutz, dass es theoretisch in der Fläche manipuliert wird. Eine Signatur ist ja nichts anderes, dass ich ein Skript mit dieser Signatur versehe und ich anhand der Signatur überprüfen kann, ob es valide ist. Ist es zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Signatur da drauf gesetzt habe, ist der Inhalt noch der gleiche mittels des Hashwerts. Dadurch weiß ich, okay, es wurde manipuliert oder es wurde nicht manipuliert. Das Ganze kann ich jetzt noch weiterspielen, wenn ich zum Beispiel allen Usern, die jetzt keine Adminrechte haben, keine Lokaladminrechte haben, setze ich jetzt die Execution Policy in der PowerShell auf All Signed, dann würden alle Skripte, die nicht signiert sind, nicht ausführbar werden. Was heißt das im Umkehrschluss? Es wird ausschließlich die Qualität, die wir über den zentralen Server verteilen, auch auf den User, auf den Client-Geräten ausgeführt. Das heißt, sie können sich nicht Sachen rausziehen und selber ausführen.
Ja, welche Empfehlungen würdest du da an dieser Stelle aussprechen? Es ist ja vielleicht nicht immer zweckmäßig, komplett nur signierte Skripte zuzulassen, aber natürlich kann auch nicht die Lösung sein, dass man sagt, keine Signatur notwendig. Was ist da vielleicht eine Daumenregel, die du an der Stelle hast?
Also das ist schwierig. Ich habe mit mehreren MVPs gesprochen, die auch alle oder viele die Meinung vertreten, dass sie es komplett signiert haben möchten. Meine Empfehlung geht eher dahin, ein User, der lokale Adminrechte hat, der wird im Zweifelsfall auch eigene Skripte erstellen, bauen und diese auch später einchecken wollen und damit experimentieren wollen. Deswegen würde ich sagen, dass alle User, die nicht lokal Admin sind, dass die auf jeden Fall all signed haben. Ein wichtiger Hinweis hier, man müsste natürlich alles gegentesten, dass noch alles sauber läuft. Ja. Das heißt, Sie können nicht in der GPU einfach umstellen und dann schauen, was passiert. Man muss das natürlich im Vorfeld testen, was momentan in der Fläche schon eingesetzt wird. Wenn Sie zum Beispiel Skripte über SCCM verteilen etc., dass Sie da auch daran denken, dass die nicht auf einmal dann nicht funktionieren.
Genau, also es kommt sicherlich auch auf den User-Typen an, auf die Teams, wie die zusammengesetzt sind.
Genau.
Und dann muss man das sicherlich auch für den Einzelfall entscheiden, welche Variante da die beste ist.
Richtig.
Du hast eben die Thema Signierung schon angesprochen. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten habe ich, Skripte zu signieren? funktionieren. Mhm. Gibt es da auch noch Unterschiede dazu?
Ja, definitiv. Es gibt drei Arten. Die gängigste, die man im Internet findet, ist das Skript selber zu ein Zertifikat selber zu erstellen, mhm, mit MakeZert. Ist sehr gut für Testsignierung. Das, mhm, heißt, wenn Sie Ihren eigenen Rechner haben, den Entwicklerrechner, und mit Signierung dort arbeiten möchten, im Prinzip sich selbst schützen möchten, ohne da aus Versehen Änderungen ins Skript einzupflegen und dann auf einmal mit F5 abzufeuern, die eventuell nicht ausgeführt werden sollen, dann macht das Sinn, aber ausschließlich für Testzwecke. Im Business-Umfeld gibt es dann noch zwei andere, die man nutzen soll. Das ist einmal die CR Authority, das heißt, sie kaufen sich im Prinzip, mhm, ein Zertifikat ein, Codesignierungszertifikat, ist hierbei wichtig zu sagen. Oder sie haben eine komplette PKI-Infrastruktur bereits im Unternehmen und können sich ihr Zertifikat selber erstellen. Mhm. Das haben nicht alle Kunden, weil es natürlich mit ein bisschen Kosten verbunden ist, die komplette PKI-Infrastruktur.
Aufwand, auch Zeitaufwand.
Genau.
Also gibt es sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, ob man die eigene PKI schon im Einsatz hat oder nicht.
Genau, ganz genau.
Okay, jetzt haben wir die Module, mhm, wir haben die signierten Skripte mit einem höheren oder einem niedrigeren Level,
ja.
Repository Server, was ist die Hauptaufgabe? Natürlich die Skripte an zentraler Stelle zur Verfügung zu stellen.
Genau.
Wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Als Repository Server nehmen wir ein PowerShell GET, das heißt ein OneGET Server. Die gibt es im Internet, die Galerien, worauf man zugreifen kann und auch dort publishen kann. Ich möchte natürlich das Ganze jetzt in meinem Unternehmen lassen. Das heißt, ich setze mir meinen eigenen NuGet-Server auf, mhm, wo wir dann unsere Packages, unsere Module hinspielen. Einen Schritt vorher haben wir sogar noch die Source-Code-Verwaltung. Das heißt, mhm, wenn wir sehr viele Softwareentwickler haben und die auch miteinander arbeiten müssen oder getrennt voneinander an dasselbe arbeiten, dann macht es auch Sinn, die Source-Code-Verwaltung mit einzubringen, die dann im Prinzip zum Zeitpunkt X die Skripte signieren lässt, beziehungsweise entweder automatisiert oder jemand stößt es an, mhm, und dann das Ganze als Package in diesen zentralen Repository reinkommt.
Genau, warum sollte man nicht für PowerShell-Skripte ähnliche Konzepte benutzen, wie man es auch in der klassischen Softwareentwicklung macht?
Genau.
Ich denke, das ist auch eine gute Sache, weil gerade auch bei Modulen, jeder Entwickler hat in der Regel seine eigenen Lieblingsskripte, nenne ich es jetzt mal, hat sie bei sich auf dem Rechner lokal liegen, auf einem Netzwerk-Share beispielsweise. Viele Entwickler aus dem Team wissen vielleicht gar nicht, dass es so noch verborgene Schätze gibt, die sie vielleicht selber auch brauchen könnten. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir uns da auch Gedanken machen zu dem Bereich.
Ja, das ist richtig. Aufbau von diesem zentralen Repository-Server hört der Gedanke ja nicht auf. Wir haben es jetzt zwar an einer zentralen Stelle, mhm, aber wir müssen es natürlich jetzt auch irgendwie für unsere Consultants, für unser Support-Desk verfügbar machen. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch Gedanken machen, wie kriegen wir das jetzt in die Fläche. Und ein Gedanke von mir ist, neue Features zu nutzen, die wir jetzt seit gut 2 Jahren jetzt im Feld haben. Das ist die JA, Just Enough Administration. Und oder JIT, Just in Time. Das heißt, wenn Sie sich das JA schon mal angesehen haben, Sie haben Endpunkte definiert und da können Sie einstellen, welcher User sich auf diesen Endpunkt verbinden kann und welche Module er dann sieht und ausführen kann.
Also wirklich nur die Dinge, die wirklich notwendig sind, nicht pauschal ein globaler Administrator, sondern wirklich nur die Dinge, die man für eine bestimmte Admin-Aufgabe benötigt, wie es auch in anderen Tools, zum Beispiel Microsoft Identity Manager, der Fall ist, mhm, dass man sich dann genau die Dinge raussucht, die man für die Administration braucht.
Genau. Und der Clou in der ganzen Geschichte ist, der User, der sich darauf verbindet, dieser Endpoint, GA Endpoint, der braucht gar keine Admin-Rechte, der braucht eigentlich fast gar keine Rechte. Er muss nur hinterlegt sein in der Konfiguration und ab dem Zeitpunkt, wo er sich verbindet, hat er die Rechte bzw. die Module, die wir ihm zugewiesen haben. Das, mhm, heißt, er kann theoretisch von uns Active Directory Module bekommen und kann im Active Directory Sachen durchführen. Ein super Anwendungsfall für einen Support Desk. Sie definieren im Vorfeld ein Modul, das nennen Sie komplett Support Desk, da passen Sie alle Funktionen rein, die ein Support Desk Mitarbeiter standardmäßig, mhm, nutzt. Auf die kriegt er Rechte Das war's. Zusätzlich dazu haben wir noch einen zweiten Weg, wo wir natürlich unsere Consultants ein bisschen mit bedienen möchten. Das heißt, die sollen natürlich nicht nur Sachen ausführen, das wäre dann so ein bisschen mehr der operative Betrieb, was wir jetzt angesprochen hatten, sondern die möchten jetzt Skripte aus unserer Datenbank ziehen und eventuell dann zum Kunden geben, um damit was durchzuführen. Und die würden das dann direkt machen, die könnten sich dann über das NuGet-Server ihre Pakete direkt ziehen, indem wir die dafür erlauben, damit zu arbeiten. Mhm. Ganz einfaches Verfahren.
Und wie wird das technisch umgesetzt? Also Just Enough in Administration, Just in Time klingt jetzt relativ allgemein. Wie setzt sich dieses Konzept um zur Rechteverwaltung?
Im Prinzip, Sie haben einmal den NuGet-Server ganz oben. Darunter haben Sie jetzt die Just Enough Administration Endpoint-Server. Die würden jetzt im Prinzip sich die Repositories von dem NuGet-Server holen. Sie müssen also im Prinzip ein Skript bauen, das alle aus ihrem Repository-Server auf dieses Just Enough Administration gezogen werden. Mhm. Zusätzlich dazu können Sie sich überlegen, ob Sie über Schedule Task oder wie auch immer einen kontinuierlichen Update-Prozess einhalten. Der Vorteil von dem OneGet-Server ist, dass Sie mittels eines Commandlets UpdateModule Ihre Module komplett updaten können. Das heißt, wenn ich eine Änderung in meinen zentralen Package-Server einspiele und ich habe zweimal am Tag diese Update-Funktion, dann wäre im ganzen Unternehmen auf einen Schlag alles immer up-to-date. Das heißt, wir haben kein Management-Overhead. Alles wird im Prinzip selber automatisiert. Ein weiterer Vorteil von diesem Just Enough Administration ist, dass jeder Mitarbeiter, der sich damit verbindet, dass es gelockt wird oder gelockt werden kann, je nachdem, wie weit man das spielt. Das heißt, wir wissen, wer wann was ausgeführt hat, was auch nochmal
genau, also eine Historie mit Nachvollziehbarkeiten. Es kann ja auch sein, dass mal ein Skript vielleicht Dinge ausführt, die wir im ersten Moment nicht erwartet haben, wenn noch ganz ein genau. Bug drin ist. Dann kann man da nachvollziehen, wer hat es ausgeführt, wann wurde es ausgeführt und welche Systeme oder welche Systemelemente waren da betroffen davon.
Mhm, richtig.
Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, wir haben dieses Konzept umgesetzt, wir haben unsere Skripte zur Verfügung gestellt. Was tun wir, wenn wir die Skripte aktualisieren möchten?
Das würden wir im Prinzip über die Sourcenverwaltung ausführen. Das heißt, wir hätten einmal die Sourcenverwaltung, da würden wir natürlich die Updates einspielen und würden dann zum Zeitpunkt X sagen, okay, die Version ist jetzt abgeschlossen, wir haben jetzt eine stabile Version, die ist getestet worden. Hier noch ein wichtiger Hinweis, wenn Sie produktiv Skripte haben, schauen Sie sich Pesta an, P-Pesta. Mhm. Damit können Sie Ihre Skripte testen. Mhm. Ganz wichtiger Hinweis. Und wenn diese jetzt stabil sind, dann würden Sie im Prinzip wieder ein neues Package erstellen, bevor Sie das durchführen, natürlich signieren, würden dann das Ganze in einen Prozess geben. Die Idee ist, dass Sie da im Prinzip schon ein kleines Skript vorgefertigt haben und er prüft auf einen Schlag, ist es signiert, ist die Signatur valide, ist die Version höher, wenn ja, mach ein neues Package. Schieb es auf den Package-Server, anschließend werden die GA-Server sich zum Zeitpunkt X, wo sie eingestellt sind, dann wieder mit dem Package-Server verbinden und ziehen sich automatisch die Updates.
Okay, also ein relativ simpler Prozess, aber trotzdem ganz gut geregelt, dass man das auch nachvollziehen kann.
Genau.
Jetzt habe ich vielleicht auch noch eine Frage zum Thema Wissensmanagement. Wir haben dieses System aufgesetzt, wir haben unsere Skripte drin und wie stellen wir jetzt sicher, dass die Administratoren oder die User, die Skripte benutzen, dass die auch wissen, was die einzelnen Skripte tun, beziehungsweise die Funktionen, die implementiert sind.
Da würde ich im Prinzip zweigleisig fahren. Also das erste ist, dass die Module und die Funktionen insoweit aufbereitet sind, dass sie selbsterklärend sind. Das heißt, dass sie da im Prinzip mit GetHelp alle Informationen kriegen, die sie benötigen.
Und auch kommentiert.
Ja, genau.
Das ist wichtig.
Kommentiert, genau. Und auch viele Examples nutzen und auch einfügen, damit jemand, der das noch nie genutzt hat, damit er sofort weiß, okay, das macht das, das und das und das.
Ist natürlich ein Aufwand, aber ich denke, das lohnt sich.
Ja.
Vor allem, wenn man da so ein System aufzieht, ist es schon professioneller Ansatz, da dann auch ordentlich zu dokumentieren und die GetHelp-Funktion zu nutzen, damit auch jeder gleich weiß, welche Funktion führt welche Dinge aus.
Genau. Als Alternative zu der GetHelp-Methodik würde sich anbieten, das Ganze auch parallel aufzuziehen. Beispiel dafür wäre das OneNote. Ganz einfach deswegen, weil das OneNote eine sehr, sehr starke Search Engine hat. Das heißt, Sie können sehr viele Informationen in ein Instrument bringen und können es sehr gut strukturieren mit den Tabs links, Tabs rechts und Tabs oben. Und die Suchfunktion ist im Prinzip überragend, weil es Ihnen direkt schon mal so eine Kurzliste gibt und da können Sie im Prinzip durch diese Kurzliste durchklicken und ist es auch noch für den Endkunden das richtige Werkzeug. Also Endkunde wäre dann in dem Fall zum Beispiel First Level IT Support, die nicht super, super mega gut IT-versiert sind, aber schon sich ein bisschen auskennen, die das Ganze ein bisschen visuell teilweise brauchen, auch zum Einarbeiten, zum Wissensscheren. Und da dieses als Austauschmedium nutzen. Ein Vorteil ist zusätzlich, es können alle Leute mitwirken. Das heißt, sie können erlauben, dass bestimmte Leute im Support-Desk in den und den Bereichen komplett
vielleicht auch Ergänzungen hinzufügen oder neue Dokumentationen einpflegen, vielleicht auch aus Supportfällen.
Genau.
Genau. Aber ich denke auch, das ist sicherlich nicht für die Entwicklungsabteilung die perfekte Lösung, sondern eben für Support ein sehr guter Fall.
Ja.
Aber wir haben ja auch gerade im Entwicklerumfeld noch andere Möglichkeiten. Was würdest du da dann empfehlen?
Zusätzlich zu dem GetHelp bietet sich das Ganze auch an, in der Source-Verwaltung zu machen. Also die Entwickler schauen prima in die Source-Verwaltung, was hat sich geändert, was sind Release-Notes, Change-Notes, Bug-Fixes, ist auch noch sehr wichtig. Und für die Entwickler ist im Prinzip das wichtige Medium.
Ja, ob es jetzt Git ist, Team Foundation Server, Visual Studio, Team Services, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten und das ist dann für die Entwicklerseite und es muss ja nicht immer diese aufgeblasene Variante sein, dann kann es vielleicht auch in manchen Fällen, vielleicht auch in kleineren Teams, mal diese Dokumentation über OneNote sein.
Ja.
Ist auf alle Fälle besser als gar keine Dokumentation.
Genau, das ist auch noch ein ganz wichtiger Satz. Dokumentation ist wichtig. Zentralisierung ist der eine Ansatz, aber man muss natürlich auch Knowledge sharen und auch verfügbar machen für Leute, die es nicht wissen oder sich einarbeiten oder auch für ganz neue Mitarbeiter, einer, der gerade dazugekommen ist.
Genau, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Mitarbeiter, die jahrelang in Entwicklerteams arbeiten oder in IT-Teams und dann das Team verlassen, noch schlimmer, das Unternehmen verlassen und damit eine Menge an Wissen verloren geht. Und wenn wir jetzt nochmal an den Fall denken, dass ein Entwickler seine Skripte bei sich hortet und keiner was davon weiß, dann verlässt der Mitarbeiter das Unternehmen und damit geht auch das Wissen verloren. Also ist so ein Ansatz über OneNote, über Quellcode-Verwaltung auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
Ja, unbedingt.
Du hast auch natürlich noch deine Folien, die wir gerne auch noch zur Verfügung stellen zu dem Thema. Wer sich damit noch ein bisschen näher auseinandersetzen möchte, kann auf jeden Fall mal einen Blick in die Folien reinwerfen. Wir werden auch noch eine Reihe zusätzlicher Ressourcen, wie man so eine Herausforderung angehen kann, mit in dem entsprechenden Blogartikel mit verlinken. Wir hoffen, es war spannend für Sie. Vielen Dank, David.
Sehr gerne.
Wir haben noch ein weiteres Interview, da geht es dann um
Visualisierung in PowerShell.
Genau, also Erstellung von GUIs, grafischen User-Oberflächen und da freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zusehen, wir hoffen, es war spannend und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.